wollte heute Vormittag die Frage stellen, ist Gott gerecht? Und gibt es vielleicht Grund zur Annahme, dass Gott ungerecht ist? Und dass irgendetwas da läuft, was wir als ungerecht empfinden? Es gibt durchaus Argumente, wenn man die Schrift liest, dass Gott ungerecht ist. Er spricht von einer Erwählung. Ich lese jetzt ein paar Stellen dazu vor. Einmal in Epheser Kapitel 1, Vers 5, da heißt es, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Oder in Vers 11 im selben Kapitel, in ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind. Schlussfolgerung, jemand, der nicht vorherbestimmt ist, kann gar nicht Gottes Kind werden. Also ist das ja ungerecht. Das ist ja nur einem elitären Kreis von Menschen anscheinend bestimmt, Gottes Kind werden zu können. In Römer 8, 29, 30 sagt Paulus, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Also es wären jetzt Argumente, wo man durchaus sagen könnte, Gott ist nicht gerecht. Er geht unterschiedlich vor. Er wählt jemanden aus, Jesus nachzufolgen, und für den anderen interessiert er sich scheinbar nicht. Es gibt auch andere Argumente in der Austeilung seines Besitzes. Ja, ein Herr ging in ein fernes Land und er gab jeden nach seiner Tüchtigkeit, jeden Knecht nach seiner Tüchtigkeit. Dem einen gab er 5 Talente, dem einen 2 und dem dritten nur eines. Und er kam wieder und 2 Knechte hatten ihre Talente verdoppelt. Der dritte hatte es aus Furcht oder Faulheit eben verborgen und hat nichts damit gemacht. Und jetzt kommt der Punkt, er gibt dem, der 10 hat, also dem, der eh schon so viel hat, gibt er auch noch das eine drauf, und die Leute sagen, gib doch dem, der nur 4 hat, dann wäre so ein kleiner Ausgleich da. Der Herr antwortet, nein, der die Fülle hat, der soll noch mehr dazu bekommen. Oder der Arbeiterstrich wird es jetzt genannt. Manches Mal, bei uns in Hamburg, glaube ich, gibt es das nicht, aber im Ruhrgebiet ist das schon gang und gäbe, aber vor allem in Südspanien, ja, da warten morgens Arbeiter und hoffen darauf, dass irgendjemand kommt, sie einzuladen und dass sie eine Arbeit haben für diesen Tag. Tagelöhner waren das damals. Jesus beschreibt, dass Tagelöhner in seinen Besitz gingen, in seinen Weinberg gingen. 6 Uhr morgens, sie haben ausgemacht, das soll der Lohn sein. Ja? Sagen wir mal 100 Euro kriegst du für den Tag. Das ist vollkommen okay gewesen für diejenigen. Arbeite ich halt 12 Stunden, ich bekomme 100 Euro auf die Hand, was will ich mehr? Ist in Ordnung. Nur wenn die mitkriegen, dass derjenige, der um 5 Uhr nachmittags für eine Stunde eingeladen wird, auch 100 Euro bekommt, dann geht das nicht mehr. Das ist ungerecht, das empfinden wir als ungerecht. Nur vorher war es noch in Ordnung. Ja, ist Gott ungerecht? Wir können uns anschauen die Stelle vom Weltgericht, Matthäus 25. Alle Völker werden vor Jesus auftauchen im Weltgericht. Und Jesus sagt, Gott wird sie scheiden wie die Schafe von den Böcken. Die einen, weil sie Menschen besucht haben, die im Gefängnis waren, Menschen besucht haben, weil sie krank waren, Menschen Geld gegeben haben und so weiter. Und die anderen, sagt Jesus zu ihnen, ihr habt mich nicht besucht, ihr seid nicht zu mir gekommen, geht weg von mir in das ewige Feuer. Ja, vielleicht wussten die nicht, vielleicht ist denen einfach nicht, sind die Augen nicht aufgegangen, vielleicht waren sie zu beschäftigt oder sie hatten die Gelegenheit nicht. In uns regt sich dieser Unmut, diese Ungerechtigkeit Gottes. Ist er wirklich gerecht? Ist Gott gerecht? Fällt euch aus der Schrift irgendeine Person ein, der mit Recht sagen kann, Gott, du bist ungerecht, warum tust du mir das an? Ding! Oh. Wahnsinn! Von ihm wollte ich sprechen heute Vormittag. Hiob. Hiob, in den ersten beiden Kapiteln werden es am Mittwoch plötzlich als Thema im Hauskreis von Hiob gesprochen und deswegen bin ich auch auf ihn gekommen. In den ersten beiden Kapiteln wird klar, Hiob war ein Mann, der schuldlos war, der gerecht war, der Gott geehrt hat und das Lob Hiobs kam von Gott selbst. Es gibt einen Prolog im Himmel, wo auch der Satan dazukommt und das ist eine Szene wie im Gerichtssaal. Und Hiob wird von Satan angeklagt. Er hat gesagt, ja, der ist gerecht, der ehrt dich. Schau dir das mal an, was du gemacht hast. Du hast ihn gesegnet, du hast ihm eine Familie gegeben, du hast ihm einen reichen Besitz gegeben, du hast ihm Gesundheit gegeben. Das ist doch klar, nimm ihm das weg und er wird dich verfluchen. Und Gott hat sich von Satan herausfordern lassen und hat es in zwei Schritten zugelassen, dass Hiob alles verloren hat, was er hatte, was er besessen hatte. Das Schlimmste, seine 10 Kinder sind durch ein Unglück allesamt ums Leben gekommen. Die zweite Sache, er hat seinen gesamten Besitz verloren. Und das Dritte, er hat seine Gesundheit verloren. Böse Zungen behaupten, das Vierte war, er hat seine Frau behalten. Weil die hat gesagt, verfluch deinen Gott, geh hin und stirb. Jetzt natürlich in der Bitterkeit, in der sich diese Frau auch befand, sie hat ja auch 10 Kinder verloren und sie hat gesehen, was mit ihrem Mann passiert ist, können wir heute im Nachhinein schon auch sagen, das ist jetzt nicht ohne Grund, warum sie so etwas sagt. Aber in der Folge von Kapitel 3 bis 37 kommt es dann zu einer Auseinandersetzung. Hiob wird besucht von 3 Freunden, die sehen ihn, sie sind ganz aufgelöst, und dass es ihrem Freund so schlecht erging und es kommt zu einer Diskussion. Es kommt zu einer Diskussion über die Gerechtigkeit Gottes, über das, was Hiob getan hat und warum es ihm widerfahren ist, warum ihm so viel Unglück widerfahren ist. Es gibt eine Grundannahme. Eine Grundannahme ist, die diese Freunde auch hinstellen, dass wer gut ist, der wird mit Erfolg und Gesundheit gesegnet von Gott. Und wer böse ist, wer schlechte Dinge macht, der wird eben mit Misserfolg und Krankheit bedacht. Das heißt, Hiob musste irgendeine Sünde haben, deswegen ist ihm dieses Unglück passiert. Das ist die Schlussfolgerung, die seine 3 Freunde gemacht haben. Denn sie gehen davon aus, dass Gott gerecht ist. Sie gehen davon aus, dass Gott die Welt nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit regiert. Und nur so ist es möglich, das Leiden Hiobs zu erklären, dass er irgendeine Sünde in seinem Leben hat. Deswegen ist ihm das widerfahren. Ab Kapitel 32 kommt dann plötzlich ein 4. Freund dazu, Elihu. Und der hat bis dahin ja den Mund gehalten, hat nichts dazu gesagt, weil er der Jüngste war. Und er sagt dann, er geht ja auch davon aus, dass Gott gerecht ist, aber er hat einen viel tieferen Ansatz, er hat eine durchdachtere Schlussfolgerung. Und zwar, dass Gottes Handeln an Hiob nicht nur seine Vergangenheit betrifft, sondern auch seine Zukunft. Vielleicht lässt Gott Leiden zu, damit Sünde in Zukunft vermieden wird. Vielleicht lässt Gott Leiden zu, damit der Charakter dieser Person geformt wird. Vielleicht lässt Gott Leiden zu, damit anderen Menschen durch das Leid dieser Person geholfen wird, wie uns, wenn wir heute ein paar tausend Jahre danach davon lesen oder darüber lesen, was Hiob widerfahren ist. Zum Ende des Buches dann antwortet Gott. Hiob hatte natürlich in dem Kampf ein paar Mal Gott herausgefordert. Er hat gesagt, antworte mir, sag mir, was los ist. Und das ist ja auch kein Wunder. Und Gott antwortet tatsächlich, aber auf eine Art und Weise, wie man es eigentlich nicht für möglich halten würde. Gott geht nie ein auf das Leid, das Hiob widerfahren ist. Er sagt nicht, es tut mir leid, Satan hat mich herausgefordert, er war mit dabei und deswegen ist dir jetzt das Leid widerfahren oder aufgrund deiner Sünde ist dir das Leid widerfahren, sondern Gott widerspricht sogar den drei Freunden und fordert Hiob dazu auf, dass er für sie opfert, weil sie falsch geredet haben über Gott, weil das eine falsche Annahme war, dass Hiob gesündigt hat und deswegen ist ihm das Leid widerfahren, sondern Gott antwortet und sagt zu ihm, Hiob, gürte dich wie ein Mann und stell dich hin vor mir. Komm, jetzt reden wir mal von Mann zu Mann. Ich lese das jetzt vor aus Kapitel 38. Wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte dein Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesetzt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich es mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte in meinem Damm und setzte ihm einen Riegel in die Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Gott geht nicht drauf ein, auf das Leid von Hiob. Aber er sagt, wenn du mich anklagst, ob ich hier alles im Griff habe, ob ich gerecht bin, ob ich alles unter Kontrolle habe, ja, dann komm her mal zu mir und hilf mir, die Dinge zu beschreiben, die ich getan habe. Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und ihre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo ich das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? All diese Argumente zieht Gott heraus. Er nimmt Hiob mit, komm, geh mit mir auf die Reise und ich zeige dir, wie ich die Welt gemacht habe. Ich zeige dir, wie ich diese Welt regiere. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass dir jetzt wieder etwas widerfährt und ich bin deswegen ein ungerechter Gott. Es ist eine Welt, die voll von Ungerechtigkeit ist, aber es ist auch eine Welt, die voll von Gottes Liebe ist. Und wir sollen in dieser Welt Gott suchen, mit ganzer Kraft, von ganzem Herzen, in all unseren Situationen, ob wir leiden oder ob es uns gerade gut geht. Wir sollen Gott suchen. Denn wie wir eingangs schon gehört haben von Bärbel, Gottes Wege sind so vieles höher als unsere Wege und seine Gedanken sind so vieles höher als unsere Gedanken. Und auch wenn wir in die Irre gehen und wenn wir eigenen Dingen nachfolgen, sollen wir das lassen und wieder Gott suchen und uns Gott zuwenden. Das ist das, was er uns zuruft. Und das ist das, was aus dem Buch Hiob als Schlussfolgerung herausgeht. Dieses ganze Leid ist dazu da, Gott näher zu kommen, Gott zu fragen. Und Gott lässt sich nicht bitten. Er antwortet Hiob tatsächlich aus dem Wettersturm. Er beschreibt ihn 3 Kapitel lang so viele Dinge. Schließlich und endlich gibt er ihm das Doppelte an Besitz wieder. Er schenkt ihm noch einmal 10 Kinder. Aber nicht, weil er ihn belohnt für all das Leid oder das er durchgehalten hat, sondern weil es ein barmherziger Gott ist. Hiob hat die richtige Antwort und das erbitte ich auch immer für mich und ich erbete das auch für euch, dass wir diese Antwort geben können, die Hiob gesagt hat. Und zwar in Kapitel 42 sagte er dann, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nun nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Dass wir hergehen und nicht an Gottes Gerechtigkeit zweifeln. Dass wir nicht daran zweifeln, wer Gott ist, sondern bereit sind, die Hand vor den Mund zu legen und still zu sein vor Gott. Und ihn zu bitten, uns zu antworten, wenn wir Dinge nicht verstehen können, nicht verstehen wollen. Wenn Leid da ist, wenn wir sehen, da ist kein Grund, warum muss die Person leiden, warum ist Krankheit da, warum stirbt jemand, warum werden Personen aus dem Leben gerissen, warum, Gott, bist du so oder warum lässt du das zu? Dass wir hergehen wie Hiob und in den Ring treten mit Gott und er möchte mit uns in den Ring treten und auch dir wird er oder uns wird er antworten, wenn nicht aus dem Wettersturm, wird er durch Gedanken oder durch andere Menschen oder durch sein Wort uns führen und uns zeigen, was sein Wille ist. Wenn wir mit Dingen nicht klarkommen, wenn wir seine Gerechtigkeit nicht verstehen, dass wir uns trotzdem auf Gott einlassen und ihm vertrauen. Und darin unterscheidet sich auch der gläubige Christ vom Agnostiker. Der Gläubige geht weiter, auch wenn er Zweifel hat. Auch wenn er zutiefst Angst hat. Der Agnostiker bleibt da stehen und sagt, okay, bis hierher glaube ich weiter nicht mehr. Der Gläubige geht weiter und versucht seine Zweifel zu überwinden und Gott wird sie ihm im Endeffekt nehmen und wird ihm Antworten geben. Und das ist dann der Moment, wenn man durchdringt und wenn man wirklich stark wird und fest wird im Glauben, wie die Schrift es auch verspricht, dass diejenigen, die sich auf Gott ganz einlassen, fest werden im Glauben und stark werden. Und das ist das die Quintessenz vom Buch Hiob. Im Prinzip, sich einzulassen auf Gott, die Dinge anzunehmen und zu hoffen darauf, dass Gott einem antworten wird und er wird es auch machen. Amen.